Ich habe das Thema relativ schnell gehabt, den Titel, der so richtig schön reißerisch tönt, Konsum Monsun, der Titel der Predigt, und ich denke, das ist angelehnt an diese kurzphasigen Starkregen, die es in gewissen Zonen der Erde gibt. Ich komme noch darauf zurück. Lasst mich etwas erklären, gleich von Anfang an, lasst mich klarstellen, damit ihr das im Auge behaltet, im Herzen, im Hinterkopf behaltet. Es geht in diesem Gottesdienst nicht darum, das Konsumieren zu vermiesen. Ich genieße auch mal etwas richtig gut. Das letzte Mal hatte ich gerade eine Kirschcola, das allererste Mal eine Kirschcola entdeckt in der Schweiz. Habe ich gedacht, muss ich probieren. Die E-Stoffe hätten Cornelia die Haare ausfallen lassen, die da drin sind. Ich genieße auch immer wieder etwas, und es geht nicht darum, uns den Konsum zu vermiesen, sondern das Augenmerk auf etwas ganz Zentrales zu leiten. Eine bestimmte Art von Konsum gehört zu unserem Leben, das ist völlig normal, in einer bestimmten Art, in einem bestimmten Rahmen. Aber es hat eine Konsumitis um sich gegriffen. Die hat diesen Planet richtiggehend, vor allem in der westlichen Hemisphäre, total geknechtet. Und ich glaube, wir sollten uns dem auch wirklich stellen. Mich hat es bewegt, mich vorzubereiten auf diesen Morgen. Ich habe im Internet gegoogelt wie ein Verrückter und habe ganz spannende Studien gefunden dazu. Als ich sie in die Predigt einbauen wollte, sagte meine Frau: Spinnst du? Viel zu kompliziert. Also musste ich es runter reduzieren auf einige wenige Auszüge aus diesen spannenden Erkenntnissen, die man da wissenschaftlich, christlich ungefärbt gewonnen hat. Konsum bedeutet ja eigentlich, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet consumere, verbrauchen. Also das heißt, man versteht unter Konsumieren im Allgemeinen den Verzehr, den Gebrauch von Gütern oder Dingen. Irgendwelchen Dingen. Das kann eine Tomate sein, das kann ein Gerstenkorn sein. Und da geht es einmal zuerst grundsätzlich um Dinge, die die Menschen brauchen. Zuerst einmal Essen, Brot, Milch, Gemüse, Eier und solche Sachen. Dann Kleider, Schuhe, Dinge, die man wirklich braucht, um zu leben. Konsum existiert also seit es uns Menschen gibt. Jeder hat Hunger, jeder muss essen, jeder kann frieren, jeder kleidet sich gerne mal etwas wärmer, wenn es vor allem kalt ist wie jetzt. Konsum ist also an und für sich gar nichts Schlechtes. An und für sich, das ist dasselbe wie mit Geld. Geld ist an und für sich nichts Böses. Was man damit macht oder was daraus gemacht wird, ist die Herausforderung. Und ich habe da nachgeforscht, wie ich schon gesagt habe, und habe die Konsumitis entdeckt im Internet. Und dazu gab es etwas, was mich verblüfft hat. Ein Gedanke, ein zentraler Gedanke, der mit dem Konsum zusammenhängt, habe ich dort gefunden. Nein, ich nehme ein Zitat aus einer wissenschaftlichen Studie, und die besagt Folgendes. Die Menschen der Konsumgesellschaft, also wir sind heute Konsumgesellschaft, die glauben der Philosophie, consume ergo sum, heißt auf Deutsch, ich habe, also bin ich. Das hat Werner schon vorhin angetönt. Consumo ergo sum. Ich habe, also bin ich. Das ist die Philosophie, die unsere Gesellschaft prägt. Deshalb hat die Konsumitis um sich gegriffen, weil wir wollen ja jemand sein. Wir wollen ja eine Identität haben. Wir wollen ja coole Typen sein. Etwas darstellen. Und diese Philosophie hat sich in die Herzen unserer Gesellschaft eingebrannt, und die wurde auch noch, und die wird noch regelmäßig hineingequetscht mit aller Macht. Ich muss haben, damit ich etwas bin. Und das geht auch beim Essen so. Man isst nicht mehr altes Brot oder 3 Tage älteres Brot, man stellt das ja auch nicht auf. Man isst nicht einfach ein Konfibrot zu Weihnachten, sondern ein Lachsbrötli. Warum? Hat verschiedene Gründe. Man hat einen Status früher gehabt, wenn man Lachsbrötli serviert hat, anstatt Konfibrötli. Man war jemand, wenn man mit dem fetten Auto vorfuhr. Man ist jemand, wenn man einen 6 Meter langen Kleiderschrank hat, wie ich zu Hause, oder? Mit Gucci, mit Versace, mit Roberto Cavalli drin. Da ist man jemand. Man definiert sich über das, was man hat, also konsumiert man immer mehr. Weil man ja immer mehr sich auch von den anderen abheben will. Und das Interessante in der Studie war, der nächste Schluss. Diese Studie hat gesagt, dass man denkt, dass man der Philosophie folgt in unserer Gesellschaft, dass Konsum glücklich macht. Werner hat es gerade gesagt, das ist ein Trugschluss. Dieselbe Studie hat festgestellt, es macht eben nicht glücklich. Wir konsumieren 20% von einem 100% Kuchen, konsumieren wir alleine 1/5 mit allen möglichen Dingen, die glücklich machen sollen. Stellt diese Studie fest. 2008 hergestellt, diese Studie. Und trotzdem sind wir nicht glücklicher. Es müsste eigentlich aus unserem, rein aus der Statistik heraus, dass der Konsum ist so nach oben geschnellt in einer solchen Kurve, über die letzten 200 Jahre, also müsste das Glück auch so, das Glück der Menschen nach oben geschnellt sein. Ist es aber nicht. Die Menschen sind nicht glücklicher mit mehr Konsum. Es gibt eine kleine Befriedigung. Es gibt eine kurzzeitige Glückserfüllung. Und das ist das Fiese. Das ist wie ein Drogenzyklus. Ja, du bist für eine Stunde happy mit deinem Lachsbrötli. Und dann kommt das Konfibrötli wieder. Und eine Art Katzenjammer. Oder Katerstimmung, Konsumkaterstimmung kommt auf. Und weil du dich glücklich fühlst, das ist ein stofflicher Vorgang in unserem Körper, glücklich fühlen, ist ein chemischer Vorgang, der ausgelöst wird in einer Drüse. In uns drin schüttet man eine Art Droge aus, die uns happy stimmt. Und wenn dann das runterkommt, dieser Pegel, dann bekommen wir wieder Lust, glücklich zu sein. Und dann muss man wieder konsumieren. Das ist eine Droge. Wir sind darin tatsächlich gefangen und darauf bauen all die, die diese Produkte verkaufen wollen. Der steigende Konsum, der so nach oben geschnellt ist, der macht uns auch natürlich logisch deutlich, dass wir das irgendwo herholen, also wird es irgendwo her weniger. Je mehr gegessen, getrunken, konsumiert wird, desto weniger ist irgendwas von einem Rohstoff da. Wir können nicht ewig so weitermachen, weil wir die Ressourcen erschöpfen. Dann produzieren wir gleichzeitig auch einen gigantischen Abfallberg. Wie viel alleine in der Werbung verbraten wird an Material, um uns den Kauf einer Krawatte schmackhaft zu machen oder was weiß ich, ist ja zum Teil wahnsinnig. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, ich habe gerade einen USB-Stick gekauft, so für einen Speicherstick. Das ist so ein kleines Ding, aber die Verpackung war so groß. Da greift eins ins andere. Mehr Konsum erschöpft die Ressourcen unserer Erde, produziert einen größeren Abfallberg. Ist völlig klar. Aber die Frage ist doch, warum spricht uns diese Konsumphilosophie so gut an? Und warum zieht es auch uns Christen da hinein? Ich stelle das fest. Es gibt nicht einfach einen Ausschalter. Sobald man Christ wird, macht es Klick und es ist aus mit der Konsumitis. Was ist der tiefste Grund für die Konsumitis? Warum hat diese Philosophie wirklich in uns Boden gefunden und konnte sich verankern? Und wir können nicht einfach den Geld machen, wir können nicht den Werben vom Fernseher oder vom Internet einfach die Schuld in die Schuhe schieben. Irgendwo trifft das was in uns tief drin. Irgendeine Seite in uns spricht die Konsumitis an. Sonst würden die schon längst aufgehört haben zu werben. Sonst hätte sich da schon einiges geändert und Lidl oder Aldi, wen auch immer ihr gemeint habt, wäre schon längst nicht mehr da. Radikal. Gut. Ich glaube, jetzt müsst ihr vielleicht einen großen Sprung machen, aber ich glaube, dass der Kern der Sache darin liegt, dass das Paradies, das wir verloren haben, in dem wir Menschen eigentlich leben sollten, das uns eigentlich bestimmt ist, dass wir dieses Paradies verloren haben und es suchen. Und es suchen, dem nachjagen. Das Paradies, das ist ja so ein Ort, wo die Bibel darüber sagt, da gab es keinen Hunger. Wörtlich wurde nur vegetarisch gelebt. Aber machen wir jetzt da kein Ding draus aus dem Fleisch. Aber es gibt dort keine Angst. Es gibt dort keine Tränen. Es gibt dort keine Kämpfe. Es gibt keine unerfüllten Sehnsüchte. Es gibt keine Sünde. Und es gibt vor allem in diesem Paradies totale Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, der uns und diesen Planeten geschaffen hat. Und aus meinem tiefsten Herzen bin ich davon überzeugt, dass wir eine Balance zwischen Befriedigung unserer Grundgefühle und Grundbedürfnisse und einen gesunden Umgang mit unserem Planeten nur finden, wenn wir dieses Loch, das wir in uns drin haben, dieses Glücksloch, schließen können. Glücklich sein ist nicht falsch. Glücklich sein wollen. Das liegt in uns drin, weil uns eben irgendwo in unserem Innersten etwas dorthin zieht in dem Gedanken, eigentlich sollte es mir doch noch besser gehen. Wir sind so gedacht. Wir sind fürs Paradies gemacht. Und dieses Loch, das den Konsummonsun ungefüllt erlebt und immer noch mehr will und immer noch mehr will und immer noch mehr will, wird nie gestopft durch noch mehr und noch mehr. Und wer ich bin als Mensch, als Persönlichkeit, meine Identität wird nie vollends so sein, so zu meiner Zufriedenheit sein, wenn ich noch so viel konsumiere, noch so viel habe. Es endet nie. Es ist ein grenzenloses Fass ohne Boden. Woher kommt das Gefühl, nie genug zu bekommen, unerfüllt zu sein? Kann das eine zerstörte Kindheit sein? Kann das fehlende Liebe im Zuhause gewesen sein? Kann das aufgewachsen sein in Armut? Kann alles eine Rolle spielen? Garantiert spielen solche Dinge eine Rolle und brennen sich tief in die Seele jedes Kindes oder Menschen ein, der solche Entwicklungen erlebt. Das trägt dazu bei, aber im tiefsten, innersten Kern glaube ich, dass wir aus den Augen verloren haben, wer wir eigentlich sind. Oder noch nicht hineingefunden haben in das, wer wir eigentlich sind. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, Vers 27 steht, dass Gott die Menschen nach seinem Bilde schuf und er schuf sie als Mann und Frau. Das ist unsere Bestimmung, Gott ähnlich zu sein, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. In Johannes 1, Vers 12 steht, all denen, die ihn, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab Gott das Recht, seine Kinder zu werden. Wenn ich die Bibel durchforsche und nachschaue, wozu sind wir gedacht? Was ist unsere Bestimmung? Was ist unsere Identität? Woher kommen wir? Was wäre unser Ursprung? Wäre die Sünde nicht ins Leben gekommen? Dann haut mich das um. Dann erfüllt mich das. Dann bin ich fasziniert und begeistert. Ich bin ein Gegenüber Gottes. Ich bin geschaffen für die Herrlichkeit. Ich bin gedacht, um mit ihm Hand in Hand, von mir aus auch in verrückten Bildern, über die himmlischen Wiesen zu tanzen und zu jubeln und zu sagen, Papi, ich hab dich lieb, danke, dass du mich liebst. Wir sind dazu bestimmt, nicht im Leid zu leben. deshalb gibt es auch eine Ewigkeit, die diese Verheißung wieder vor uns so wunderschön ausmalt. Ende der Bibel, Offenbarung 21 zum Beispiel. Wir sind von Anfang an dazu bestimmt gewesen, eine Identität zu haben, die tief gegründet ist in der Beziehung zu Gott. Wir sind dazu bestimmt, ein Paradies zu besiedeln. Aber wir haben es verloren. Das Paradies wie die Identität. Und jetzt haben wir ein Loch im Herzen. Wir sind auf der Suche nach der Identität. Wir haben Hunger. Wir haben ein Verlangen nach Glück. Und wir finden es nicht im Konsum. Immer nur zeitweise. Der Verlust dieser tiefsten Geborgenheit, die nur Gott geben kann, und des Friedens und der Ruhe, dieser Verlust, dem jagen wir nach. Davon bin ich überzeugt. Wir wissen es vielleicht nicht alle. Aber letztendlich glaube ich, dass es so ist. Weil wenn man nicht in der Bestimmung lebt, wozu man erschaffen wurde, sucht man immer Ersatz. Gottes Ziel mit uns war es, in ewiger Gemeinschaft mit ihm zu leben und sich um gar nichts sorgen zu müssen. Keine Neider links und rechts. Keine Notwendigkeit, einen Aston Martin zu besitzen, um sich zu definieren, ich bin wer. Leute, wer ein Kind Gottes ist, ist Kind des Höchsten, ist ein Königssohn, eine Königstochter. Es gibt nichts Grandioseres. Du kannst dir zwar gar nichts darauf einbilden, im menschlichen Sinne, aber du darfst doch glücklich sein und das genießen, essen, trinken, einnehmen und stolz darauf sein und darüber jubeln, dass Gott dich zu so etwas bestimmt hat. Leute, der Konsum, die Konsumitis endet dort in unserer Gemeinde. Die bekommt dort eine neue Richtung, wo wir uns dessen bewusst sind, wer wir sind. Und wenn wir das genießen können, dass wir das Paradies geschenkt bekommen haben vom Vater. Wir gehen darauf zu. Das Tolle ist, jedem Menschen ist diese Möglichkeit gegeben, vom Konsum, der nicht erfüllt, wegzukommen und letztlich Gott zu finden. Jesus Christus ist diese Brücke, diese Türe, von der wir immer schwärmen, durch die man gehen kann, durch die man eine Beziehung im Glauben an den Sohn Gottes, eine neue Beziehung zu Gott bekommen kann, wo das Verlorene wiederhergestellt wird. Das ist möglich heute. Und wenn ich die Konsumzahlen anschaue, in unserer Schweiz, dann hat es die Schweiz nötig, den zu finden, der glücklich macht. Stoppt den Konsum, Monsun. Im positivsten Sinne heißt das, lasst die Menschen Jesus finden. Lasst die Menschen das Paradies wiederfinden in der Beziehung zu Gott. Lasst die Menschen ihre Identität wiederfinden, die sie bei Gott haben. Aber es gibt auch noch diesen dritten Punkt in der Predigt, wo ich uns noch etwas herausfordern möchte. Ich gebe noch mal schnell Vollgas, sonst wird sie zu lange, aber das muss schon gesagt werden. Wisst ihr, ich schreibe ja so eine Szene für mein Leben gern. Wenn ich mal eine Inspiration habe, eine kreative, dann schreibe ich sie gern. Und ich schreibe sie gern mit Humor. Und ich genieße es, wenn wir darüber lachen. Es gibt aber eine ganz tiefe Wahrheit. Auch für uns Christen, unser Umgang mit all diesen Fülle, die wir bekommen haben, die dieser Planet hat, den Gott in diesen Planeten hineingegeben hat, diese Fülle an Auswahl, die wir da haben. Wir sollten die wirklich auch mit Gottes Augen anschauen. Und die Bibel ermutigt uns dazu. Gott hat eine ganz menschenfreundliche und sogar schöpfungsressourcenfreundliche Haltung. Jesus sagte, gebt, so wird euch gegeben. Ja, im Mikro funktioniert das so. Ich hole das Portemonnaie raus, lege Geld auf den Tisch und dann kann ich nehmen. Aber Jesus meint natürlich nicht diesen Einkauf, sondern du und ich, wir können einander etwas geben. Wir können einander beschenken und wir werden beschenkt. Weggeben und nicht horten liegt auch darin. Nicht auftürmen und regelmäßig polieren liegt da drin. Weniger ist mehr liegt da drin. Und das bekommt nur Sinn in der Beziehung zu Gott. Sonst sind solche Sätze in der Regel relativ hohl. Oder Psalm 82, Vers 3, da sind wir an dem Thema des ersten Filmes. Wisst ihr, vielleicht stehen wir hier oder sitzen da. Mir ging es auch so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Hat mich das Leid und auch die Zahl 10 Millionen Kindersklaven überwältigt. Und ich habe gedacht, was kann ich nur dazu tun? Das ist völlig unmöglich. Ich habe da keine Chance. Also komm, vergessen wir es. Aber grundsätzlich sagt Gott in diesem Psalm 82, Vers 3, verhelft den Armen und Weisen zu ihrem Recht und verteidigt die Sache der Notleidenden und Unterdrückten. Das ist Gottes Grundhaltung, der uns ins Herz gegeben hat. Also wenn jemand sich berufen weiß und wenn jemand ergriffen wird von so einem heiligen Zorn, gegen solche Dinge aufzustehen, soll er es tun. Aber es muss eine Grundhaltung in uns allen werden, dass wir die Augen nicht verschließen vor Dingen, die einfach nicht recht sind. Wir können das Paradies auf der Erde nicht mit Gerechtigkeit aufrichten. Das geht nicht. Wir können diese Erde verändern mit unserer Haltung, vor allem die Menschen um uns herum. Alles andere muss Gott tun, aber wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Wir können nicht einfach den Ausknopf drücken bei so einem Film oder bei Ungerechtigkeit, die geschieht, und weitergehen. Es heißt sogar im Neuen Testament, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube es ist Jakobusbrief, Kapitel 2 oder 3 heißt es, wer sieht, dass er Gutes tun könnte und er tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist ein tief ernstes Thema. Auch die ganze Haltung gegenüber dem Überfluss, den wir haben. Paulus sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das kann nur jemand sagen, der das Paradies wieder gefunden hat in der Beziehung zu Gott und dessen Identität total verwurzelt ist in dem, was Gott aus ihm gemacht hat, wie Gott ihn sieht. Nur dann kannst du sagen, ich kann zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und sind es nur ein paar Hosen, ein Hemd, ein paar Schuhe und genug zu essen für die Woche? Und Paulus empfahl das auch seinem Lieblingsschüler, dem Timotheus. Er sagte ihm, deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Zufriedenheit und Frieden hängt nicht von unserem Besitz oder unserem Ansehen oder unserer Macht ab, sondern zuerst von der Beziehung zu Gott. Und wir müssen uns einfach diese Fragen stellen. Ich finde es sensationell, dass wir heute Morgen diese Gelegenheit haben, uns wieder bewusst zu werden, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, warum will ich das hier unbedingt haben? Warum muss es unbedingt dieses sein? Weshalb habe ich jetzt die 26. Uhr in meine Vitrine gestellt? Ich übertreibe ein wenig. Wo liegt der Grund in dir, so zu handeln? Hast du eine Beziehung zu Gott? Hast du in dieser Beziehung das Paradies wiedergefunden? Hast du entdeckt, wer du bist im Herrn? Hast du entdeckt, was deine Identität ist? Genießt du das? Lebst du darin? Isst du, trinkst du das? Erfüllt dich das? Deine Gemeinschaft mit Gott, ist die hauptsächlich der Teil, der dich erfüllt? Oder ist es die Shoppingmeile in Uster? Das hat einen Zusammenhang, Leute. Da ist Seelsorge drin. Da ist geistliches Wachsen drin. Schadet es der Schöpfung, wenn ich es kaufe oder konsumiere? Wir haben die Macht zu entscheiden. Wir können eine Revolution produzieren, wenn wir wollen. Wenn wir geschlossen in Uster zu 30.000 Personen miteinander nur noch Bioprodukte kaufen, fällt tatsächlich Lidl auseinander. Das garantiere ich. Das ginge keine 2-3 Jahre. Aber zutiefst innen ist wirklich die Frage, Wo stehe ich da? Und was kann ich dazu tun? Ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken. Leute, warum sich mit billigem, gefälschtem Glück abgeben, wenn wir doch das wahre Glück im Herrn haben können? Ich möchte euch ermutigen, eine umweltschonende Konsumitis aufzubauen im Blick auf unseren Herrn. Leute, das verbraucht nur Luft und Zeit zu genießen, vor dem Herrn zu sein, sein Wort zu essen und zu trinken. Und das Glück kommt. Das Glück kommt. Ich hasse gefälschte Ware. Ich liebe das Original. Ich möchte euch viel Mut geben, euch ermutigen, zum Herrn zu kommen, bei ihm das zu suchen, was im Konsum niemals zu finden ist. Gott segne euch dabei.